Ich möchte uns heute Morgen eine Bibelstelle lesen, sie ist sehr bekannt, aus Johannes 8, Abvers 31. Das ist die Auseinandersetzung von unserem Herrn Jesus mit der damaligen religiösen Welt. Und er sagt hier, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das ist eine ungeheure Aussage, und zwar, wenn man das jetzt sich näher anguckt, die Vers 31. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, das steht im Griechischen Aorischkonstruktion, die meint praktisch hier, wenn ihr begonnen habt, euch nach dem Wort Gottes zu richten und dabei bleibt. Also da wird ganz stark das Wort Gottes in den Mittelpunkt gestellt, und zwar das Bleibende. Dass man punktuell begonnen hat, wirklich das Wort Gottes ist der entscheidende Punkt, und dann bleibt man dabei. Und dann sagt er, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Bei dem Erkennen steht das, das ist auch so eine Besonderheit in der Grundsprache, es steht im Medium. Und wenn es im Medium steht, heißt es praktisch, so Richtung in deinem eigenen Interesse. Das heißt, er sagt, du musst im Wort Gottes bleiben, du musst Entscheidung fällen, das Wort Gottes ist hier der entscheidende Punkt. Von dem gehe ich aus. Er sagt, wer da drin bleibt, der wird die Wahrheit erkennen. Das ist sein eigenes Interesse, dass das geschieht. Und dann wird die Wahrheit ihn frei machen. Das steht dann einfach in der Zukunft aktiv. Es wird ein Dauerzustand sein, dann wird er dauernd diese Freiheit erleben. Können wir sagen, ist das so wichtig? Ich bin jetzt 44 Jahre gläubig. In der ersten Phase des Gläubigseins, da merkst du ja noch nicht so viel. Du hast mit deinen Sünden zu kämpfen, du hast mit deiner Stellung zu der Welt zu kämpfen, du hast im Beruf, in der Familie, überall sind die Kämpfe, vielleicht auch in der Gemeinde. Aber im Laufe der Jahre ist mir etwas aufgefallen, dass die Gläubigen doch viel gebundener sind, als man denkt. Das heißt, viele Dinge, wo man sagt, ja, das ist die Entschiedenheit der Gläubigen, das ist in Wirklichkeit nur der perfektionistische Charakter. Wisst ihr, ich möchte euch nur mal ein paar Beispiele zeigen, dass es praktisch wird. Zum Beispiel, es gibt zwei Extreme. Du fängst so pünktlich an, dass der Zeiger genau die Sekunde trifft und dann geht's los, egal was ist. Mir hat mal jemand gesagt, Punkt 8 Uhr morgens, wo Versammlung war, erschallt das erste Lied. Ich habe das geglaubt, das war auch so. Und das zweite Extrem ist, dass ich schleifen lasse und jeder macht, was er Lust hat. Das ist genauso falsch. Aber zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Abendmahl. Da steht in der Bibel ein ganz seltsamer Satz. Ich habe immer mich gewundert, worum der steht. Da steht, wartet aufeinander. Also da kann man ein bisschen großzügiger sein, ein bisschen aufeinander warten. Aber das heißt ja nicht, dass man es dann schleifen lassen soll. Und wenn man einmal wartet, dass man dann immer warten muss. Aber oft ist so, dieses extreme Pingelig-Sein ist oft gar keine Entschiedenheit. Das ist nicht wegen dem Herrn, das ist mein Charakter. Und das Schleifen lassen ist oft auch nicht Zuchtlosigkeit, sondern einfach auch bloß mein Charakter. Gell? Wir sind viel gebundener noch in unsere alte Natur, als wir denken. Und der Teufel nutzt das schamlos und hemmungslos aus und schießt seine Pfeile rein. Ich war jetzt auf einer Konferenz, da hat ein Bruder, der ganz streng ist, hat mit mir Streit angefangen, hat dreimal den Versammlungssaal verlassen, wegen Dinge, wo ich sagen muss, na ja, es ging um Frauenfrage, es ging um die Kleiderfrage, es ging letztendlich auch um die Frage, ob der Herr Jesus jetzt wirklich seit grundlegend der Welt unsere Sünde getragen hat. Ja, Entschuldigung, das sind Fragen, wo ich sagen muss, biblisch eindeutig. Zumindest bei der Frage Blut Jesu, auch Erbsünde und so Dinge. Aber mir ist dann aufgefallen, bei aller Wertschätzung auch für den Bruder, mir ist dann Begebenheit eingefallen. Vor vielen, vielen Jahren, ist schon mindestens 40 Jahre her. Und zwar, da ist ungefähr das Gleiche passiert. Er hat also mit mir gestritten über Einzelpunkte, manche waren wichtig, manche weniger wichtig, aber er hat die Kontrolle verloren in manchen Punkten. Du verlässt ja keinen Saal wegen sowas und laut schimpfen oder zumindest halb laut schimpfen, dass alle sehen. Wisst ihr, und da ist mir wieder klar geworden, die Erlösung ist nicht unbedingt, wenn der Jesus sagt hier, er kommt und das Wort Gottes hat die Funktion, dass ich frei werde. Die Erlösung hat nicht unbedingt mit meiner Erkenntnis allein zu tun, die ist wichtig. Aber es geht nicht nur darum, dass ich die richtige Erkenntnis habe, sondern die Erlösung hat zuerst einmal eine Wirkung auf mein persönliches Leben. Dass ich von der Sünde frei werde, von der Wirkung der Sünde und dass ich hier Gott diene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann streiten wegen aller möglichen Dinge, habe ich immer wieder erlebt. Die Leute haben mit mir gestritten, wann die Entrückung ist. Sie haben mit mir gestritten über diese, jene Frage. Aber wenn du dann auf die zentrale Frage der Erlösung gekommen bist, es hat sich dann geoffenbart, der Bruder hatte ein riesen Problem. Er hat sich besser um sein Problem gekümmert, als hier rumzustreiten. Da ist mir das eingefallen, vor vielen, vielen Jahren war ein älterer Bruder und ein jüngerer Bruder und der junge Bruder hat auch wilde These von sich gegeben. Und dann sagt der alte Bruder etwas, das ist mir nie mehr aus dem Kopf. Er sagt ganz einfach zu mir dann, ich war ja ein junger Bursche, keine Ahnung von nichts, gell, sagt er zu mir wegen dem Streit, wo ist hier Erlösung? Das hat sich bei mir gespeichert. Da habe ich begriffen, egal um was geht, die Menschen nehmen mir die Botschaft ab und die Menschen glauben mir, und die Menschen glauben auch der Bibel und dem Evangelium, wenn das, was die Bibel sagt, nämlich Erlösung, nämlich Befreiung, Freiheit, wenn das wirklich passiert. Wenn ich bloß rechthaberisch bin, dann passiert ja nichts. Aber wenn Sie sehen, da ist wirklich etwas im Leben dieses Menschen geschehen, da ist Freiheit, so wie der Herr Jesus sagt, er sagt ja ganz klar, wenn ihr in meinem Worte bleibt, wenn ihr da wirklich euch danach richtet, dann seid ihr wirklich Jünger und ihr werdet die Wahrheit so erkennen, dass für euch wichtig ist, eurem eigenen Interesse und ihr werdet frei sein, immer wieder diese Befreiung erleben. Und dann sagt er, wenn euch nun der Sohn frei macht, und da steht wieder so eine Arisch-Konstruktion, das heißt einfach, er hat angefangen, uns frei zu machen, aber er setzt es fort. Und das ist ein dauernder Prozess, dass wir frei werden von uns selber, frei werdet vor der Sünde und dass wir immer näher zum Jesus kommen. Das heißt letztendlich nichts anderes wie Heiligung, wenn man es genau nimmt. Dann jetzt können wir sagen, naja, ich glaube halt von ganzem Herzen, was die Schrift sagt. Und wenn ich das Zeugnis sehe und meine Erfahrung dagegen stelle, dann muss ich sagen, trotz aller Frömmigkeit, ich möchte jetzt nicht von den Ungläubigen reden. Ich zeige gleich, was für die Ungläubigen heißt. Aber ich möchte jetzt einmal zu uns Gläubigen reden. Es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Ganz viel von unserer Frömmigkeit muss untersucht werden, ob es wirklich Hingabe an den Herrn ist oder ob es bloß mein Charakter ist. Und trotz vieler Frömmigkeit haben wir unendlich viele Bindungen und Zwänge. Und da gibt es leider dramatische Zustände, wo Leute dran zerbrechen oder wirklich kaputt geht. Wirklich kaputt geht. Ist ja, und man könnte jetzt sagen, ja, ist das so schlimm? Ja, es ist so schlimm. Aber was mich jetzt wieder unendlich tröstet, ist Hebräer 4, 15. Jeder von uns, ich bin tief überzeugt, dass es keinen Gläubiger gibt, der diese Schwäche nicht hat. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Da sagt die Bibel, der Herr Jesus selber hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Wenn ich jetzt solche Dinge habe, die charakterlich sind, wisst ihr, wo ich dann hier das noch als Frömmigkeit verkaufe, in Wirklichkeit quäle ich vielleicht die andere oder mich selber damit. Und es ist nur der Charakter oder nur am Teufel sei Falle, wo er mich in die Falle lockt mit meiner Veranlagung, sagt die Bibel, der Herr hat Mitleid mit mir. Das ist doch wunderbar, dass der Herr Jesus mit mir Mitleid hat. Er hat mit meiner Schwäche Mitleid. Das tröstet mich ungeheuer. Und dann sagt er, aber weil das so ist, darf ich nicht sagen, dann ist ja meine Schwäche wunderbar, der Herr hat ja Mitleid. Nein, nein, er sagt klipp und klar, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Er sagt, weil das so ist, musst du zu ihm gehen, musst du zu Jesus kommen, dass Johannes 8, 36 passiert, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Da musst du kommen mit deiner Schwäche, kommen mit deiner Zwänge, kommen mit dem, was dich kaputt macht. Und er wird dich frei machen, sagt die Bibel ganz klar, er wird es tun. Weil, wisst ihr, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man versteht das, oder wenn man es nicht versteht, dann könnte etwas passieren, was der Christlieb, dieser alte Bibelausleger, einst zum Wilhelm Busch sagte. Er sagte zum Wilhelm Busch, du bist ein junger Prediger, du bist voll Leidenschaft und dynamisch, ich weiß nicht, ob er so formuliert hat, aber er hat es ihm erklärt, du gehst jetzt im Reich Gottes an die Front und kämpfst. Er sagt, pass auf, es gibt eine Gefahr, werde kein Verächter der Menschen. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, über Jahre, meine Frau sagt manchmal zu mir, ich denke das Gleiche, ich kann es nicht mehr hören. Bestimmte Fragen, bestimmte Ansätze, wo du einfach merkst, das ist nicht Evangelium, das ist der Mensch. Wisst ihr, er sagt, pass auf, dass du die Menschen nicht verachtest. Wir dürfen die Gläubigen und die Menschen nicht verachten, sondern wir müssen es verstehen. Das ist auch der Sinn von dem heutigen Morgen, dass wir es verstehen und sehen, wie wir selber, nicht der andere, frei werdet von diesen Dingen. Weil es gibt eine Bibelstelle, wo ich dies erste Mal bewusst verstanden habe, hatte ich einen Schock. Klagelieder 5, Vers 8, dort steht, Knechte herrschen über uns, da ist keiner, der uns aus ihrer Hand befreit. Wisst ihr, ich möchte euch mal die Aussage vorstellen. Da sagt die Bibel, Menschen, die selber geknechtet sind, die selber Knechte sind, herrschen über andere. Und das ist so eine starke Bindung, dass letztendlich, und das ist ganz brutal, wenn man sich das überlegt, dass man befreit werden muss. Also befreit muss man ja werden, wenn man gefesselt ist oder wenn man gebunden ist. Das ist so gebunden, die bindet einen so mit ihren Zwängen, die sie uns auferlegen. Wisst ihr, da gibt es noch Zwänge, die sind lächerlich. Da lacht man auch drüber, hat kein Problem. Gell? Zu mir hat mal ein Bruder geschrieben, 3. Mose 19, Vers 27, ich bin ihm ein lieber Bruder, alles, was ich mache, ist wunderbar, aber ich habe einen Fehler. Dann hat er geschrieben, du schneidest dein Bart rundum ab. Naja, manche Brüder wäre es gut, wenn sie den Bart rundum abschneiden täten. Die schneiden ihn weiter ab, sind nämlich ungepflegt, als wenn er nicht abgeschnitten ist. Ist ja, das sind so Dinge, da kann ich sagen, das ist harmlos. Aber es gibt Dinge, wo man anderen etwas diktiert, von seinem eigenen Perfektionismus, wo man selber gebunden ist, wo man nicht frei ist, wo der Herr Jesus mich nicht frei gemacht hat. Und da quält man andere, bis sie dasselbe tun wie ich. Und das tut man nicht bewusst, sondern das ist der eigene Zwang, weil man selber nicht frei ist. Und von daher ist es ungeheuer wichtig, wenn wir dem Herr Jesus wirklich dienen, auch mit anderen Menschen zu tun haben, dass wir frei sind, innerlich völlig frei sind. Nicht zuchtlos sind, das ist ein anderes Extrem, aber frei sind. Philipper 1, 9 bis 11, da sagt der Paulus etwas, das hat mich auch erschüttert. Und nun, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Vollerkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Er sagt hier also, die Liebe, die in mein Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, muss zur Vollerkenntnis werden. Also ihr versteht, wie ich meine. Wenn ich immer nur sage, Liebe, 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 und in Wirklichkeit meine ich was ganz anderes, da meine ich Toleranz und ich lasse alles laufen, das ist genauso falsch, sondern er sagt hier, du musst erkennen, das ist die wahre Liebe Gottes, dass du Vollerkenntnis hast und prüfen kannst, worauf es ankommt, dass du lauter bist. Wisst ihr, was lauter ist? Lauter ist, wie wenn man dich ins Sonnenlicht stellt. Wenn man dich ins Sonnenlicht stellt, zum Beispiel, bei mir ist es manchmal gefährlich, wenn ich ein weißes Hemd anhabe. Und bei mir kann es passieren, dass es kleckert beim Essen. Und dann gehst du einfach ins Sonnenlicht und der Strahl kommt. Da ist ja keine Chance mehr. Dann sieht's jeder. So im Halbdunkel sieht keiner, ob ich jetzt ein bisschen gekleckert habe. Mein Chef hat immer gute Taktik gehabt, wenn er sich bekleckert hat. Beim Messer hat er immer Krawatte quer rüberzogen. Gell. Hat aber jeder gewusst, wenn Krawatte quer war, der hat gekleckert. Gell. Von daher hätte er es auch bleiben lassen können. Aber das sind so Dinge, wisst ihr, lauter heißt, wie im Sonnenlicht beschienen. Das ist ein ganz spezielles Wort. Und er sagt, es ist wichtig, dass du erkennst, worauf es ankommt. Worauf kommt es denn an beim Evangelium? Wisst ihr, das ist eine riesige Frage. Was ist wichtig? Ob ich weiß, wann die Entrückung ist, ob ich sagen kann, das ist freimaurerisch, das ist antichristlich, das ist okkult, das sind die Dinge, das ist nicht falsch, das zu wissen. Aber was ist wichtiger, das alles zu wissen oder dass ich selber Sieg über Sünde habe? Versteht ihr? Dass ich nicht lüge, stehle, unmoralisch bin, nicht hinterrum Doppelleben führe, das ist wichtig. Und das ist das Entscheidende, das ist das, worauf es ankommt. Wisst ihr, in Johannes 8, 44 sagt der Jesus zu den Pharisäern, das sind ja die Pharisäer gewesen, die hohe Priester, einfach die fromme Schicht, zu ihnen sagt er, ihr seid Kinder des Teufels. Ein Ungläubiger ist letztendlich unter der Macht des Teufels, da ist das normal. In Epheser 2, in den ersten Versen, erklärt sie ja, wie das läuft. Euch nun, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, so ist jeder, der tot ist, in Sünde. Nach dem Lauf dieser Welt, das ist der Zeitgeist. Zeitgeist ist jetzt so, dass er lauter verrücktes Zeug hervorbringt. Dinge, wo ich sagen muss, es kann nicht mehr wahr sein, dass das sowas gibt. Wo jeder anständige, normale Mensch sagt, wo sind wir gelandet? Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, ist der Teufel. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, er wirkt in den Menschen, die sich weigern zu glauben. Und sagt, da haben wir einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Das heißt, die Gedanken gehen rein in mein Fleisch und bewirken dann, dass der Teufel je nach Veranlagung, je nach dem, was auch hier auf einer Sündenspur an Strafe Gottes, an wirklich auch Fluch und alle Mögliche da ist, wird es extrem oder weniger extrem. Aber da kommt dann einiges raus und in dem Moment, wenn jetzt ein Mensch das lässt, er ist ja laut Römer 5, 12 tot durch Adam. Er ist durch Adam in der Sünde und ist tot. Durch ihn kam der Tod. Und Römer 6, 16 sagt, du bist ein Sklave der Sünde. Wisst ihr, ein Ungläubiger ist ein Sklave der Sünde. Das ist das Normalste von der Welt. Aber jetzt sagt halt die Bibel etwas in Kolosser 1, 13. Wir Gläubige. Bei uns ist das anders. Wisst ihr, wenn Sie meinen ungläubigen Kollegen nicht beherrschen können, und die Bibel sagt, wenn sich jemand nicht beherrschen kann, das ist wie eine Stadt, bei der man die Mauer heruntergerissen hat. Wisst ihr, wenn ein Gläubiger sich jetzt nicht beherrschen kann, unter diesen Zwängen ist und letztendlich seinem Charakter ausgeliefert ist, dann habe ich keinen Schutz mehr. Das ist wie wenn die Mauer runtergerissen ist. Und darum ist das so gefährlich. Und Kolosser 1 sagt jetzt in Vers 13, er hat uns errettet. Und da steht ein extra Wort im Griechischen, das heißt ruomai. Das meint befreit aus einer Not, freigemacht, erlöst, rausgerissen, losgebunden. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Finsternis, der Teufel und die ganzen Dämonen haben in der Sekunde der Wiedergeburt, wenn das geschieht, von dem Zeitpunkt an, keine Macht mehr über einen Gläubigen. Drum ist auch die Lehre, dass ein Gläubiger noch Sünde der Vorväter hat, eine absolute falsche Irrlehre. Im Epheser 1, 13 steht das griechische Wort spragizo. Das Wort heißt versiegelt. Und dieses versiegelt bedeutet, wenn du etymologisch einmal das Wort untersuchst, bedeutet, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Das Wort hat man benutzt, wenn zum Beispiel ein Sack Mehl verkauft wurde, da hat der vorige Besitzer sein Siegel aufgebrochen, weggetan und der neue Besitzer hat mit Wachs sein Siegel drauf gemacht. Jetzt hat es ihm gehört. Und wenn das neue Siegel drauf war, war klar, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. In der Sekunde, wie wir wiedergeboren sind, wirklich wiedergeboren sind, hat der Teufel kein Recht mehr an uns. Das ist Fakt. Alle diese anderen Lehrer, die kommen, ich sage lieber nicht woher. Und versetzt in das Recht des Sohnes seiner Liebe. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Indem wir die Erlösung, ich sage mal, was das heißt, die Erlösung, die Befreiung, die wirkliche Loslösung von all diesen Dingen haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wisst ihr, das heißt doch zu Deutsch, in der Sekunde, wie ich Vergebung der Sünde habe, es ist in mir drin, habe ich vom Herrn her A, einen vollkommen freien Weg, dass alles, wo mich der Teufel gequält und geplagt hat, kann ich wegtun. Das heißt, ich muss nicht in Sünde leben. Der Teufel hat nur ein Recht an mich, wenn ich es ihm selber persönlich durch mein Tun, durch mein Unglaube, durch mein Ungehorsam einräume. Sobald ich Buße tue, mich wieder reinigen lasse durch Jesu Blut, hört es sofort auf. Wieso? Jetzt muss man einfach einmal ganz nüchtern, sachlich sich das vergewärtigen. Die Bibel geht hin und sagt, dass das der Normalzustand ist, dass wir diese Befreiung haben. Im Lukas 1, Lobpreis des Zacharias, ungeheure prophetische Aussage auf die Erlösung, da sagt die Bibel ab Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils, in dem Haus seines Knechtes David, das ist der Herr Jesus selber, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Errettung von unseren Feinden. Also Rettung, Loslösung. Und aus der Hand aller, die uns hassen. Dann in 74 geht es weiter. Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Bei dienen steht hier, Gottesdienst darbringen. Ist ja, damit sagt die Bibel, die Erlösung muss bewirken, dass ich von den Finsternismächten nicht mehr gequält werden darf, dass ich nicht mehr unterzwingen bin, dass die mich nicht mehr so reizen dürfen, dass ich selber ein Knecht bin von denen, das ist nämlich Finsternismächte, und dann anfange andere zu knechten mit meinen Lehren, mit meiner Praxis, mit meinem Tun. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, und da warnt die Bibel dann im Galaterbrief genauso deutlich davor, und ich denke, das ist genauso ein wichtiger Punkt, vielleicht sogar für manche Gläubige die größere Gefahr als das Gebundene, als das Zwanghafte. Und zwar, die Bibel geht hier ganz einfach hin und sagt, Galater 5, 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. In Christus bin ich frei von alle Finsternismächte, von all diesen Dingen. Ich habe völlige Freiheit. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Also gell, wenn ich sage, ich bin frei, ich muss das mosaische Gesetz nicht mehr halten, dann kommt das andere Extrem, die Zuchtlosigkeit. Paulus sagt klipp und klar, ich bin nicht ohne Gesetz. Und zwar, er sagt, ich bin Christus gesetzesmäßig unterworfen. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Der Wandel im Geist, dass ich einfach im Geist wandle. Vom Angesicht Jesu, wenn ich stille Zeit mache und plötzlich merke, Schwert des Geistes, Hebräer 4, 12, fährt durch mein Herz, der Herr legt den Finger beim Bibellesen zum Beispiel, kann auch bei der Verkündigung passieren, kann passieren, wenn ich mit jemand rede, der Herr kann auch allein zu mir reden, er legt mir den Finger auf eine Stelle und sagt, hier sündigst du, hier bist du zuchtlos. Wisst ihr, und in dem Moment, wenn das passiert, wenn das Schwert des Geistes, das ist ganz wichtig, wenn es vom Wort Gottes kommt, dann ist es wie ein Schwert, mein Herz durchbohrt, dann ist klar. Dann habe ich gehorsam zu sein. Wisst ihr, zum Beispiel für uns, dass man da gar keine falsche Idee hat. Brüder, die nicht gehorsam sein wollen, die haben natürlich geniale Schachzüge. Wisst ihr, die Trickserei eines Menschen, der nicht gehorsam sein will, die ist einfach. Die gehen dann hin und sagen, naja, die Bergpredigt ist die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich. Ich muss das nicht halten. Naja, in meiner Bibel steht, seine Jünger, ich bin ein Jünger, traten zu ihm und er lehrte sie, mich. Und da steht drin, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm der rechte hin. Ist die Welt. Aber da steht auch drin, 1. Korinther 5 und da steht drin, Matthäus 18, wenn ein Gläubiger an dir sündigt, dann weis ihn zurecht unter vier Augen. Dann weis ihn zurecht unter einem Zeuge. Wenn er auf die alle nicht hört, weiß ihn zurecht vor der Gemeinde. Wenn er das alles nicht tut, dann halt ihn wie ein Heide. Wisst ihr, da ist der Unterschied. Einmal sagt die Bibel klipp und klar, und das ist Lehre der Apostel, du sollst ganz klar das tun, was der Jesus gesagt hat. Aber unter den Gläubigen hast du hier das zu richten. Was ich mir von den Ungläubigen gefallen lasse, lasse ich mir vom Gläubigen nie im Leben gefallen. Warum? Weil es die Bibel sagt, nicht weil ich sage. Wisst ihr, meistens wollen wir es umdreht. Für die Gläubigen lassen wir uns alles gefallen und bei der Welt, naja, da ist man großzügig. Oder ist man nicht großzügig? Ich habe mich jetzt wieder aufgeregt über meinem Nachbar seine Katze. Dann ist mir so langsam wieder eingefallen, dass ich ein Gläubiger bin. Es ist wichtig, dass dir das manchmal einfällt. Du bist ja ein Gläubiger. Hier die Katze, linke Wange, rechte Wange. Naja, trotzdem spritze ich Katzenspray hin. So bin ich dann trotzdem. Aber das ist ja nichts Böses. Das ist ja nur mein Selbstschutz. Aber ihr begreift, gegen den Gläubiger, ich darf jetzt nicht zu ihm hingehen und ihn runter machen und sagen, du, was machst du? Wenn ein Gläubiger sich an mir versündigt, muss ich laut Bibel ihn zurechtweisen. Das ist was ganz anderes. Und da kommt jetzt wieder das, wenn ich nicht wirklich frei bin von mir selber und nicht frei bin, dass der Teufel mich reizen kann. Wenn das Lukas 1, 68, 71, 74, das Johannes 8, 36 nicht gezogen hat, dass ich wirklich frei bin, dass der Jesus mich frei gemacht hat, dann mache ich hier Fehler, und zwar dramatische Fehler. Dann werde ich, ob ich will oder nicht, mich versündigen. Und dann wird es halt gefährlich, wenn ich anfange, es zu entschuldigen. Naja, ist halt mein Charakter. Ich kann mit meinem Charakter fast alles entschuldigen. Mein Charakter ist so extrem, dass du da alles drauf schieben kannst. Aber, naja, ich glaube nicht, dass Gott so sieht. Lukas 4, Vers 18 und Folgevers, das ist eine Prophetie. Ich lese gleich auch die Jesaja-Stelle. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen, den Blinden, dass sie wieder sehend werden, den Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn ist das Jahr der Gnade, das ist die Erlösung, die der Herr Jesus bringt und gebracht hat. Und jetzt sagt er, da gehört dazu Befreiung. Wisst ihr, Befreiung. Wisst ihr, ich habe Lehrauseinandersetzungen gehabt. Ich habe einfach gesagt, hier, die Bibel ist doch unser Maßstab. Ich habe das ganz einfach gezeigt. Ich habe gesagt, Apostelgeschichte 2, 42 sagt, sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3, 2 sagt, der Jesus hat die Apostel angeordnet, was sie aufschreiben sollten. Steht 1. Thessaloniker 4, Vers 2 auch, dass er ihnen einfach gesagt hat, was sie lehren sollen. Sie haben es dann schriftlich gemacht in den Briefen. Es ist doch ganz klar, wenn ich eine Streitfrage habe, dann gucke ich zuerst in die Lehrbriefe nach. Natürlich gilt alle Lehre Jesu aus den Evangelien genauso für uns. Aber die Lehrbriefe erklären sie. Der Lehrbrief kann mir vielleicht sagen, ja, mach so oder mach es so. Aber wenn ich jetzt in die Lehrbriefe nichts habe, wisst ihr, wie viele Lehren haben wir in den Gemeinden, wie viele Praxis, die einfach nicht biblisch ist. Und wenn du dann kommst und sagst, es ist nicht biblisch, dann werden die Brüder böse, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist ihre Tradition, das ist vielleicht das Einzige, was sie haben. Mir ist aufgefallen, alle Leute, die auf ihren Hobbys rumreiten und hier wegen wirklich Nebendinge das Reich Gottes zerbrechen lassen würden, sie haben selber keine Befreiung, sie haben selber keine Erlösung. Sie sind oft gebundene Leute, mit denen kannst du nicht reden. Ich habe einen namhaften Mann wegen dieser falschen Lehre der Sünde der Vorväter, habe ich bewiesen, dass biblisch falsch ist. Und ich habe ihm dann gesagt, lieber Bruder, es ist falsch. Du hast keine Bibelstelle, gar keine. Wenn das mir ein anderer Bruder gesagt hätte, hätte ich gesagt, Entschuldigung, dann muss ich nach Hause. Jetzt muss ich studieren. Ob es tatsächlich keine Bibelstelle gibt, das wäre okay gewesen. Stattdessen ist der wütend geworden und sagt zu mir, er hat es schön noch verdeckt, aber du hörst ja, wenn jemand wütend wird an der Stimme, mit ihnen kann man nicht reden. Sie setzen sich absolut. Ich bin da primitiv, ich habe gesagt, nee, ich will nur eine Bibelstelle, sonst will ich doch gar nichts. Er hatte keine. Merkt ihr, das ist so eine Bindung. Eine Bindung an eine Tradition. Tradition kann ein Schutz sein, kann mich aber auch zu Fall bringen. Wisst ihr, Tradition meine Gewohnheit. Zum Beispiel, die Bibel ist ganz eindeutig. Sie sagt, ganz klare zentrale Lehre, da hat sie ganz klare Aussagen in mehrfachem Zeugnis. Das ist für jeden Gläubigen verbindlich. Da kann man nicht drüber diskutieren. Aber dann gibt es Nebenpunkte, wo die Bibel sagt, lest einmal Römer 14. Speisevorschriften. Tage halten. Wisst ihr, das sagt die Bibel. Es gibt Leute, die halten jeden Tag. Du kannst das machen, wie du willst. Schlachter hat zum Beispiel keinen Sonntag gehabt, weil er fünfmal gepredigt hat. Oder der Montag zum Sonntag gemacht. War es jetzt falsch? Das war weise. Er hat 6 Tage gearbeitet, einen geruht. Er hat es halt verdreht. Aber Römer 14 erlaubt mir das. Wisst ihr, das kann ich nicht sagen, du am Sonntag. Wisst ihr, ich kann heute sagen, gibt keine Sonntagversammlung mehr in Albstadt. Wir versammeln uns am Samstag um 18 Uhr. Wäre das okay? Das wäre okay. Wisst ihr warum? Wir machen es nicht, wir wollen keine Angst haben. Aber es wäre okay aus folgendem Grund. Nach biblischer Zählung beginnt der erste Tag der Woche am Samstagabend um 18 Uhr. Die jüdische Zählung beginnt am Vortag. Und am Sonntagabend um 18 Uhr ist schon Montag. Das ist ungewohnt für uns. Aber man sieht es, du kannst auf allem rumreiten. Du kannst rumreiten, darf man jetzt beim Mahl nur Traubensaft nehmen oder darf man Wein nehmen? Wisst ihr, darf man nur gesäuertes oder ungesäuertes Brot nehmen? Was darf man? Muss ich am Sonntag Krawatte anziehen? Die Bibel hat ganz einfache Aussagen. Anständig, sauber, vernünftig, gerecht, normal. Solche Aussagen. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt eine Regel habe, dass ich sage, so bin ich es gewöhnt. Muss man beim Beten aufstehen? Darf man beim Beten sitzen bleiben? Muss man auf die Knie fallen? Ich war in einer Gemeinde, die war völlig anders wie wir. Ich bin gewöhnt gewesen, wir beten, da bin ich aufgestanden. Um mich herum alle auf die Knie gefallen. Da kommst du dann komisch vor. Du stehst hier und drumherum liegen alle auf die Knie. Wisst ihr, war ich jetzt richtig? Paulus sagt einen wunderbaren Satz. Jeder sei seiner Meinung gewiss, mach's, wie es recht ist. Aber mach kein Gesetz draus für den anderen, wenn es nicht biblisch geschrieben steht. Ich fange geistlichen Krieg an, dass der Jesus der einzige Weg in den Himmel ist. Ich fange einen Krieg an, dass sein kostbares und teures Blut die Erlösung vollständig geschaffen hat. Ich fange wirklich wegen der Gottheit Jesu den Streit an, wegen all diesen Dingen, das ist gar keine Frage. Aber es gibt Dinge, wo ich sagen muss, Karl Hermann, da bist du das Produkt deiner Vergangenheit. Zum Beispiel, mir gefallen bestimmte Lieder. Ich habe Leute, die singen Lieder, die altmodischer sind wie meine, Choräle. Ich singe am ganzen die Erweckungslieder aus der Heiligungsbewegung. Fanny Crosby, Granahan. Der dritte wieder ist noch lockerer, solange es nicht ungeistlich wird. Die Bibel sagt, singt geistlich. Aber mein Stil, ich kann jetzt nicht sagen, mein Stil ist der wahre. Du darfst nicht singen, was ich nicht will. Wisst ihr, so fängt es an, dass man selber gebunden von seinem Charakter her oder man hat Sünde, die man gern hat. Und dann sagt man einfach, das darf man. Wisst ihr, ich habe gar kein Problem, wenn ein Bruder bei irgendeiner Frage zur Entscheidung kommt vor Gott, dass er das so einfach macht. Aber wenn jetzt die Bibel etwas gegenteilig sagt, dann muss ich sagen, dann musst du das verantworten. Wenn jetzt aber ein Buch schreibt, dass man das darf, dann kriege ich Bauchweh. Wenn er plötzlich ein Buch schreibt und sagt, das darf man, das ist biblische Lehre, obwohl es biblisch völlig daneben ist. Das sind so Knechtereien, so Zwänge. Ist er. Und genau das Gleiche ist, da man die Leute beibringt, hey, wir sind ja alle Sünder. Das heißt, ich kann nie mit der Sünde brechen. Ja, Entschuldigung. Wisst ihr, ich habe ihre Täufergemeinde, habe ich gar nicht gedacht, habe ich mal predigt, habe ich das Raucher angesprochen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute zu mir gekommen sind. Gell, da kommen Leute zu mir, die sind gequält durch die Frage und sagen, ich schmeiß das immer wieder weg und es funktioniert nicht. Ich zeige nachher, wie es geht. Man kann Dinge, die die Bibel als Sünde betrachtet, wirklich brechen, wenn man will. Es gibt keine Ausrede dem Punkt, da muss man gehorsam sein. Aber ich darf einen anderen jetzt nicht knechten. Ihr versteht? Ich darf einen anderen nicht quälen mit dem. Jesaja 61, 1 bis 3, das ist eine der wichtigsten Bibelstellen, die es überhaupt gibt, prophetisch. Der Geist des Herrn, oder der Geist des Herrschers, das ist so übersetzt worden, weil zweimal das Wort hier steht, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. So weit sind wir gewesen vorher, Lukas. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen. So weit waren wir überall. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Darum ist wichtig, auch die Parallelstelle zu lesen. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wisst ihr, was das heißt? Das wagst du ja kaum auszusprechen. Die Bibel sagt, in der Sekunde, wie du wiedergeboren wirst, wirst du, steht Kolosser 1, 13, aus dem Reich des Teufels, aus dem Vollmachtbereich des Teufels herausgenommen, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt bist du ein Gotteskind. In der Sekunde, wenn ich wiedergeboren bin, bin ich ein Gotteskind, dann habe ich die Geistersohnschaft. Römer 8, 9 und 10, bin ich wieder lebendig. Jetzt sagt die Bibel, jetzt gehörst du nicht mehr zu dieser Welt, jetzt bist du in die himmlischen Orte versetzt. Jetzt sagt die Bibel bezüglich dieser Erlösung, alle Werke, die du tun sollst, sind in diesem Paket der Erlösung beinhaltet. Epheser 2,10 und so weiter. Wunderbare Aussage über die Erlösung. Aber das ist jetzt eine Erlösung, die ganz wichtig ist, nämlich ein Teil dieser Erlösung. Und zwar, er sagt, die Tür ist offen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, die neutestamentliche Stelle, diese Stelle, dann bedeutet das, in der Sekunde, wie ich gerettet werde, wie ich ein Gotteskind bin, und da bekomme ich laut 2. Korinther 4,13, der Geist der Sohnschaft. In der Sekunde bin ich frei. Das heißt, jetzt kannst du noch im Gefängnis sein. Gefängnis deines Charakters. Gefängnis deiner früheren Gemeinde, wo man dir Lehre eingepokt hat, dass sie dir Tag und Nacht im Unterbewusstsein nachgehen. Gefangen in deiner, ich sag's mal so, vererbte Sündenlinie. Wisst ihr, wenn jemand dauernd labile Vorfahren hatte, die alle zum Alkohol neigen, ne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Alkohol kämpfen musst, aus dieser Linie riesengroß, ein anderer nicht. Wenn du mit der Unmoral zu tun hattest, müssen wir das beobachten, dann kann es sein, weil deine Vorfahren genauso waren, das hat ja nichts mit Sünde der Vorväter zu tun, das ist einfach Charakterveranlagung, da musst du da kämpfen. Also jeder kämpft irgendwo an einem anderen Bereich, an einem anderen Punkt. Aber egal, wo du kämpfst, dieses Gefängnis, das du hast von deinem alten Leben her, sagt die Bibel, die Tür ist offen. Ich habe es lange nicht begriffen. Warum formuliert die Bibel das so eindeutig? Ja, aber was heißt das? Wisst ihr, wenn ich jetzt da drin bin, zum Beispiel in der Sünde, nehmen wir der Unmoral, in der Sünde, das, also zuchtlos, nehmen wir einfach zuchtlos in jeder Beziehung. Ob das dann Rauchen, Trinken, egal was ist, zuchtlos. Zuchtlos kann auch Sucht sein, noch Vergnügen, das kann alles sein. Dann sagt die Bibel, dieses Gefängnis ist definitiv da. Es ist nicht weg. Der Herr hat nicht das Gefängnis weggenommen. Die Bibel sagt, er hat es nicht weggenommen. Sondern die Tür ist offen. Was muss ich jetzt tun? Ist ganz einfach. Wir haben laut 2. Korinther 4,13 den Geist des Glaubens. Ich muss jetzt ganz einfach im Glauben anerkennen, was die Bibel sagt. Zum Beispiel Römer 6, 6 und 11. Ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt halte dich dafür. Das heißt, ich muss einfach glauben, dass es wirklich so ist. Ich muss glauben, dass der Herr Jesus im Gegensatz zu uns Menschen das, was er sagt, auch meint. Wir sind ja Schwätzer, gell? Wissen Sie, Menschen sind Schwätzer. Also, wenn ich was verstehe, dann rede. Ich habe einen Beruf gehabt, wo man großteil bloß geredet hat. Da war es wichtig, dass der kannte, ob der dich anlügt oder nicht. Auch bei den Gläubigen habe ich festgestellt, geredet wird viel. Aber definitiv, es geht nicht darum, über Dinge zu reden oder auszutauschen, sondern die Bibel sagt, es ist ganz einfach. Es ist so, die Tür des Gefängnisses ist geöffnet. Du kannst jetzt raus. Wenn du willst, kannst du raus. Du musst nichts tun wie im Glauben. Du hast laut 2. Korinther 4,13, der Geist des Glaubens, du musst nur die Tür aufdrücken, die geht nicht weg. Die Veranlagung. Aber die Tür ist offen. Du kannst rausgehen. Du machst einfach einen Schritt raus und du bist frei. Wenn du das im Glauben hältst, dann verschwindet deine Bindung spurlos. Wisst ihr, wo ich das erkannt habe, da ist mir natürlich etwas klar geworden und das ist ganz wichtig. Es gibt dann praktisch keine Ausrede mehr. Wenn die Tür offen ist, gibt es gar keine Ausrede mehr. Gar keine. Wenn ich mich gehen lasse, gibt es keine Ausrede mehr. Wenn ich nicht gehorsam bin, gibt es keine Ausrede mehr. Wenn ich mein eigenes Leben lebe, statt in die Versammlung zu kommen, mein Event treibe, keine Ausrede. Wisst ihr, wenn ich andere quäle, weil ich selber gequält bin, gibt es keine Ausrede. Die Bibel sagt klipp und klar, die Tür ist offen. Du kannst rausgehen, du kannst Gott dienen, wie er es will. Du kannst ohne jede Bindung Gott dienen, wenn du willst. Das hat natürlich wieder zu tun mit der Kombination. Galater 5,16 ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Ich sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Er sagt klipp und klar, wenn du im Geist wandelst, wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Du tust es da nicht. Und parallel dazu sagt die Bibel in 2. Korinther 3, 17, das ist ganz wichtig. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es bringt manche in Verwirrung, sagen, ja, ist jetzt der Heilige Geist, ist der Geist Gottes, ist der Herr Jesus jetzt der Geist? Das ist ganz einfach. Der Herr Jesus war, das steht in Philipper 2, ab Vers 6, bevor er Mensch wurde, in dieser Lichtswelt beim Vater im Himmel. Philipper 2 sagt, er hatte die gleiche Gestalt wie der Vater. Johannes 4 sagt, was Gott für eine Gestalt hat, er ist Geist. Und der Herr Jesus war genauso wie der Vater Geist, hat aber diese Lichtswelt verlassen, ist Mensch geworden wie wir, hat die Erlösung vollführt, ist aus dem Tod auferstanden, hat das Blut, das innerste Heiligtum geschafft. Und dann sagt die Bibel, dann setzt er sich wieder zur Rechte des Vaters, dann muss er wieder in der Geistleiblichkeit sein, ist schon wieder Geist. Jetzt kommt er durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und jetzt habe ich diese vollkommene Erlösung. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du im Geist wandelst, also dort, wo der Heilige Geist in deinem Herzen Raum hat, wo du drin wandelst, ist Freiheit. Nochmals, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe diese Bindung, dann muss man ihm helfen. Aber eins ist klar, man muss ihm klipp und klar sagen, die Bindungen zeigen, dass du nicht im Geist wandelst. Wenn du im Geist wandelst, gehen die Bindungen alle weg, alle. Ich habe mit meinen pietistischen Brüdern rumgestritten. Ich darf nicht viel sagen, aus dem Grund, weil ich habe von links außen nach rechts außen alle Verirrungen und Verführungen durchlaufen müssen. Ich bin dem Herrn heute dankbar dafür, dass ich überlebt habe. Aber sie haben mir gesagt, ja, weißt du, wir bleiben so lange in diesen Strukturen, bis wir uns rauswürfen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, Brüder, ihr könnt ihr bleiben bis zum letzten Tag, man wird euch nicht rauswerfen. Wisst ihr, ich habe einfach keine Entschuldigung für Gehorsam. Und wenn Gott sagt, du musst jetzt einfach gehorsam sein, der Heilige Geist ist Geist der Wahrheit, der Freiheit, dann musst du es tun. Aber du musst einfach es tun. Du musst es tun. Wisst ihr, wir sagen immer, der Herr tut's. Ich bete, Herr, mach mich frei, mach mich frei, mach mich frei. Was würde dir sagen? Wenn ich zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter sage, pass auf, die Haustür ist offen, ich schließe nicht ab, wir gehen weg, du kannst raus, wenn du willst, kannst zur Nachbarin. Und er würde mir anrufen und sagen, Papa, die Tür ist zu. Dann sage ich, die Tür ist offen, geh raus. Nein, die Tür ist zu. Ich sage, die Tür ist offen, da ist nur die Türschnalle runterdrücken. Nein, ich glaube das nicht, die Tür, ich mag doch, ich bin drin, ich kann nicht. Naja, dem würde ich was erzählen, wenn ich heimgehe, oder? Ist aber so sind wir Gläubige. Gott sagt, die Tür ist offen. Gott sagt, wenn du im Geist wandelst, wirst du diese Sünde nicht tun. Er sagt, der Herr ist der Geist. Es ist alles fertig. Das Einzige, was wir nicht tun, wir drücken nicht die Türschnalle runter. Im Prinzip musst du nur die Tür mit der Hand leicht aufstoßen, dann kannst du raus. Mir ist klar geworden, was wir für Verantwortung haben. Bei mir hat die Konferenz, nicht nur, weil ich fast einen tödlichen Unfall hatte, das hat ja auch nichts bewirkt, sondern das hat bei mir bewirkt, ich habe mir die Leute noch genauer angesehen. Ich habe es alles auf mich wirken lassen. Und da ist mir das aufgefallen, wie krass das ist. Wie schlimm das alles ist. Wie hier letztendlich die Menschen ihr eigenes Leben leben, statt dass sie im Geiste wandeln. Du kannst rausgehen. Du kannst jederzeit sage, ich gehe raus. Ich habe aber wunderbare Erlebnisse. Ich habe so alte Brüder jetzt wieder kennengelernt, die ich schon 20 Jahre kenne. Da habe ich festgestellt, je älter die werden nicht sturer. Man sagt uns ja nach, wenn man älter wird, wird man sturer, vor allem als Mann. Aber das stimmt gar nicht, sondern bei denen Brüder habe ich gesehen, die werden nicht locker, die werden nicht großzügig, sondern sie werden reif, geistlich. Es war wunderbar. Ich habe den Eindruck, wo sie vorher im Gefängnis waren, sind sie nicht mehr. Das hat mich fasziniert. Sie sind frei. Wisst ihr, das hat mich sehr erbaut, muss ich sagen. Also man kann, wenn man will, raus. Aber jetzt sagt die Bibel in Sprüche 28, dass man zwei, drei Dinge halt tun muss. Und jetzt, ich sag's nochmals. Das tut nicht Gott. Wenn du zu Gott dauernd sagst, Herr, mach mich frei, Herr, mach mich frei, Herr, mach mich frei. Und die Bibel sagt, das ist das Rede Gottes, die Tür ist offen, geh raus. Der Herr wird doch nicht eingreifen, wenn die Tür offen ist. Sondern er erwartet, dass ich im Gehorsam rausgehe. Wenn ich das nicht mache, dann darf ich mich auch nicht beklagen, wenn es nicht funktioniert. Sprüche 28, 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, ist ganz wichtig, bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Jetzt erklärt die Bibel, was das ist. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Wisst ihr, ich muss doch nur hingehen zu meinem Jesus und kommen und sagen, Herr, so bin ich. Ich habe festgestellt, das hat mich schockiert, hat mich völlig schockiert, dass ich in der Lage bin, weil ich bin jetzt 44 Jahre auf dem Weg der Nachfolge, dass ich in der Lage bin, zu beten, und ich habe schon Gebete unterbrechen müssen und habe gesagt, Herr, vergib mir, ich habe dir gerade ein Theater vorgespielt. Dass ich in der Lage bin, fromm zu beten und Worte zu machen, statt vollkommen ehrlich zu sagen, Herr, so bin ich. Und ich muss nur kommen und es ihm bekennen und sagen, so bin ich, und es dann lassen. Ich gehe, lass mich reinigen durch Jesu Blut und nehme dann im Glauben an, was die Bibel wirklich sagt, dass die Tür offen ist und gehe raus. Da ist die Sünde weg. Da geht die Bindung weg. Wenn das zurückkommt, mache ich genau das Gleiche wieder. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann bist du an dem Punkt trocken. Dann passiert nichts mehr. Da wird auch, ich habe es bei mir gesagt, da werden Veranlagungen weggetan. Das heißt, die hören auf. Aber es ist so, ich habe früher einmal gebetet und habe gebetet, bis ich dann feststellte, das, was Gott tut, muss ich nicht tun. Und was Gott klipp und klar sagt, was ich tun muss, macht er nicht. Ich sage es immer auf deiner Konferenz. Nehmt ein Neues Testament. Du kriegst ein Neues Testament heute für 50 Cent. Verschlachter, sogar relativer großer Druck. Dann geh einfach hin, von mir aus rote Farbe, unterstrich, was Gott tut. Blaue Farbe, unterstrich, was du tun musst. Und dann unter Gebet, geh nochmals hin und lese es ganz langsam durch. Da habe ich festgestellt, ganz viele Dinge, wo Gott sagt, er tut's, die will ich tun oder bete gar nicht dafür, sondern ich will es tun. Dinge, wo die Bibel sagt, Gott hat es getan. Du musst jetzt nur noch im Glauben drauf handeln. Jetzt muss ich handeln. Blau, tue ich es nicht. Da bete ich lieber, schlechter. Ich bin dann dahinter gekommen, warum. Ich hätte es nie geglaubt. Ich habe festgestellt, dass ich Angst habe, mich zu blamieren. Ich habe festgestellt, ich habe Angst, das auch öffentlich zu beten, weil ich Angst habe, dass ich mich dann blamiere. Das ist dieser Stolz, dieser Überbleibsel vom Sündenfall des Teufels in unserer Natur. Du hast Angst, dass es nicht funktioniert. Ist es schlimm, wenn es nicht funktioniert? Ich weiß 100%. Tausende Mal probiert. Wenn es funktioniert, was die Bibel sagt, dann habe ich einfach das Richtige getan. Wenn es nicht funktioniert, hinterher untersucht, war ich immer selber schuld. Ich habe weder nicht wirklich geglaubt, hatte leise Zweifel, habe es mit Vorbehalt gemacht, hatte eigene Ziele, war egoistisch. Sobald ich ehrlich komme und wirklich mein Gefängnis verlassen will, kann ich es verlassen. Wenn ich die Sünde brechen will, ich kann aufhören. Jederzeit Augenlust, Fleischeslust und hochfertiges Leben, Hochmut, eigene Ehre suchen, kann man verlassen. Ich bin jetzt wieder erinnert worden, wir haben meinem Bruder die Zusammenarbeit gekündigt, weil der hat sich so selber beweihräuchert, dass wir gesagt haben, wir können den nicht mehr predigen lassen. Wir haben lange überlegt, jetzt auch durch diese ganzen Vorkommnisse und alles, was war, habe ich mir überlegt, war es richtig? Hätte mir mich helfen sollen, sein Gefängnis zu verlassen? Aber ich wusste es damals nicht. Ich habe ganz viel nicht gewusst. Gut, der Herr ist barmherzig, wenn du was nicht weißt, bringt er dich trotzdem durch. Aber es kommt halt das Problem. Du hast einen Kampf einmal gegen falsche Lehre, gegen falsche Praxis, gegen Dinge, die gegen die Bibel gehen, gegen das Wort Gottes. Und dann hast du gleichzeitig eben den Kampf, wo dir was aufgezwungen werden soll. Und da steht in Galater 2, Vers 4. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt haben, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, das steht wörtlich, versklaven könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach. Geschwister, wenn mir jemand was aufdringen will, auch gemeindlich, und es ist biblisch nicht klar fixiert, dann darfst du das nicht annehmen. Und wenn es der wichtigste Mensch in der Versammlung ist, und manchmal ist es so, dass das Leute sind, die stellen das Haus zur Verfügung, die geben am meisten Geld, dann muss ich egal, dann ist das Haus halt weg und das Geld ist auch weg, interessiert niemand. Wir gehen nach der Bibel und nicht nach dem, was Menschen sagen. Wenn du dem nachgibst, dann wirst du unterjocht, dann kriegst du wieder ein Gefängnis. Und die Bibel geht einfach davon aus, dass man hier überall frei sein muss, als Mensch, als Gemeinde, als alles. Wisst ihr, 2. Petrus 2,19. Und da gibt's Regeln, die muss man einfach einhalten. Da sagt der Petrus, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Und dann sagt er klipp und klar, durch der Jesus bist du dem allem entflohen, jetzt lass dich nicht wieder verstricken. Also geht's um Sünde, da geht's um falsche Lehre, da geht's um Einfluss, da geht's um Machtstrukturen, da geht's um alle diese Dinge, die müsst weg. Gell? Und Paulus ist hier eindeutig, auch die Galater, die da anfällig waren, sagt er, Galater 5,1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft oder Sklaverei spannen. Ist er? 1. Petrus 2,16 zeigt ganz klar, nur das zählt, dass du wirklich frei bist. 1. Korinther 6,12 sagt, ich darf mich von nichts beherrschen lassen, ich muss frei sein, diese Freiheit muss real sein. Jetzt muss man einfach sich vergegenwärtigen. Manche sind im mosaischen Gesetz gebunden. Ich streite immer wieder mit Leuten, die holen Teile aus dem mosaischen Gesetz. In Römer 7,4 steht etwas. Und das hat mich ungeheuer getröstet, weil ich sage es euch ehrlich, ich kann das mosaische Gesetz nicht halten. Und nicht hier drin, in dem Raum, ist schon mal nicht ein einziger, der nach dem mosaischen Gesetz kein Sünder ist. Wisst ihr warum? In 5. Mose 22 steht zum Beispiel, du darfst keinerlei Stoffe anziehen aus zweierlei Garn. Naja, habt ihr alle eure Kleidung, alles der gleiche Stoff? Nee. Sondern ihr habt halb Polyester, halb Baumwolle. Ich verstehe nichts davon, aber ich weiß, dass Polyester und Baumwolle, ich weiß, Polyester knittert nicht, aber stinkt dann durch Schwitze und so. Ein bisschen verstehe ich was von der Seite. Aber ihr begreift das Problem. Man nimmt aus dem mosaischen Gesetz immer das, was einem passt. Was einem nicht passt, das lässt man einfach liegen. Römer 7,4 sagt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Das sagt die Bibel. Ich bin durch den Leib des Christus, dem Gesetz, getötet. Das heißt, ich bin vollkommen frei vom mosaischen Gesetz. Mosaische Gesetz hat mit mir nichts zu tun. Für mich gilt die Bergpredigt. Das ist das, was der Jesus angehört hat, aber nicht das mosaische Gesetz. Für mich gilt die Lehre der Apostel, was zwischen Römer und Judasbrief geschrieben steht, aber nicht das mosaische Gesetz. Das ist das Musterbeispiel, dass ich verstehe, wie Gott Sünde sieht. Das ist das Musterbeispiel, wo er die Dinge sieht. Und alles, was Gott wollte aus diesem ganzen Rahmen, hat er im Neuen Testament durch die Apostel oder auch selber wiederholt. Ist euch aufgefallen, dass der Jesus das mosaische Gesetz perfekt auslegt? Der Bergpredigt, was hat er vergessen? Der Sabbat. Wieso redet er nicht über den Sabbat? Er redet an anderer Stelle vom Sabbat und sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen, nicht umdreht. Aber er legt nicht aus. Darum sagt Paulus, niemand soll euch richten wegen Sabbat. Ich bin frei vom Gesetz, ich muss es alles nicht halten. Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 10,4. Galater 1 sagt Paulus, wenn ich noch auf Menschen gehen würde, wäre ich kein Knecht des Christus. Ich bin frei von Menschen. Wisst ihr, es ist völlig egal, was ein Mensch von mir denkt. Ich habe in viele überregionale Bewegungen, bin ich im Laufe der Jahre einfach rausgeflogen. Hinterher hat mir mein Bruder gesagt, sagt er, weißt du, warum du hier rausgeflogen bist? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe gedacht, wegen der Lehre, der Unverlierbarkeit, wegen dem, wegen der Entrückung, wegen Textus Receptus, wegen diesen Dingen. Da sagt er zu mir, Karl Hermann, das ist ganz anders, du hältst deinen Mund nicht. Ich denke, naja, mag sein. Aber ich bin frei von Menschen. Wisst ihr, die Bibel sagt klipp und klar, Gott hat Menschen gesetzt, Epheser 4,11, in der Gemeinde für bestimmte Verantwortungen, akzeptiere ich. Diese Ordnungen, die nehme ich aber. Aber eins ist klar, letztendlich ist die Bibel mein letzter Maßstab. Ich gehe nicht nach Menschen. Wenn die Bibel was anderes sagt wie Menschen, weg. Ich bin frei von Menschen. In Johannes 14,30 sagt der Jesus, du bist, wenn du in ihm bist, frei. In mir hat er nichts, der Fürst dieser Welt. Das heißt, der Teufel hat kein Recht mehr über mich, haben wir ja gelesen. Kolosser 1,13. Ich bin frei vom Zugriff des Teufels. Johannes 5,24, wer an ihn glaubt, ist zum Leben durchgebrochen. Ich bin frei vom Tod. Ich bin frei, laut Römer 8, keine Verdammnis mehr in Christus. Ich bin frei von der Hölle, frei von der Verdammnis. Ich bin völlig frei, die Tür ist offen. Niemand kann mehr etwas. Ich bin völlig frei in Christus. Ich bin sein Sklave. Wisst ihr, ist doch herrlich, wenn du keine Angst mehr haben musst vor Menschen. Du musst keine Angst mehr haben, was der Bruder X sagt, was der Bruder Y sagt. Sondern du kannst sagen, du, wir haben doch einen gemeinsamen Maßstab. Philipper 3, ab 14. Guck her, das Wort Gottes, hier, lass uns nachsehen, was stimmt. Und ich sage, hey, das, wenn das jemand nicht mehr will, dann ist wäscht dir sondert euch ab. Weil ich habe festgestellt, der sich dem Wort Gottes nicht mehr unterwirft, mit dem kannst du nichts mehr machen. Da geht es einfach abwärts. Letzte Stelle, die ist mir ganz wichtig. 2. Mose 21, 2. Ist ein wunderschönes Bild. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen. Und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihn aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen, und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Wer ist die Tür, laut Bibel? Der Herr Jesus. Das Ohr ist Bild für Hören, für den völligen Gehorsam. Da sagt die Bibel, du kannst als Gläubiger das Gleiche erleben. Du gehst zum Herrn Jesus und sagst, ich will jetzt nur noch dir dienen, ich will nur dir gehören, ich will das andere nicht mehr. Du lässt dein Ohr mit der Tür verbinden, indem es mit einem Pfriem, das ist eine Nadel, eine starke, durchbohrt wird und festgenagelt wird. Du sagst, ich bin jetzt ein wahrer Sklave Jesu Christi, ich tue nur noch, was du willst. Ich gehe nach dir und nicht mehr nach den Menschen. Also, jetzt kommt wieder der Charakter. Zu meinem Jubiläum hat mein Vertriebsleiter gesagt, 25-jähriges Betriebsjubiläum, mein Kaufmann hat nur einen Fehler. Da waren alle gespannt, ich auch, was sagt er jetzt? Und dann sagt er, er ist gutmütig, darf man scheinbar auf der Bank nicht. Er hat gesagt, er ist gutmütig und das ist das Problem. Wisst ihr, ich gebe bei vielen Dingen nach, weil ich gutmütig bin. Das ist so ein Stück mein Gefängnis. Die Tür ist aber offen, ich kann raus, wenn ich will. Wisst ihr, der andere ist starkköpfig. Die Tür ist offen. Der andere hat mit der Unmoral zu kämpfen. Die Tür ist offen. Du kannst völlig reine Augen haben, du kannst völlig reine Gedanken haben. Das ist überhaupt kein Problem. Die Tür ist offen. Der andere ist geldgierig, die Wurzel allen Übels. Ja, frei vom Geld. Paulus sagt, ich kann arm sein, ich kann reich sein, spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst völlig frei sein, das ist die Wirkung der Erlösung. Aber du bist nicht frei vom Herrn Jesus. Du bist nicht frei von dem, was er gesagt hat, von der Bergpredigt. Du bist überhaupt nicht frei. Du bist ein Sklave Jesu Christi, aber vor allem anderen bist du frei. Wisst ihr, habe ich gelernt, jetzt kommt das Hauptproblem. Jetzt muss ich zuerst mal gucken, was ist sein Gebot? Dass ich schön lerne, in meinem Herzen zu trennen zwischen seinem Gebot und dem Gebot von Menschen. Dass ich trenne zwischen dem, was biblische Erweisung ist, und mein Charakter. Wisst ihr, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Da kann man zum Beispiel beten, ist ein ganz gefährliches Gebet. Herr Jesus, hier bin ich, zeig mir, wie du mich siehst. Und er wird nie etwas tun, was mich überfordert. Er zeigt mir es dann Stück für Stück. Wahrscheinlich würde ich zusammenbrechen, wenn er mir alles auf einmal zeigt. Und dann geht es wie bei dem Bruder, der gesagt hat, seit 4 Jahren habe ich die völlige Erlösung erlebt. Ich habe die Sünde bei mir nicht mehr gesehen. Da saßen die Brüder drin, haben gelächelt und haben gesagt, aber wir. Wisst ihr, so ist die andere Seite, unsere Fehler viel schneller wie wir. Aber wenn du zu meinem Jesus gehst und sagst, Herr, wenn das stimmt, dass die Tür des Gefängnisses offen ist, ich bin bereit, dir überall gehorsam zu sein, wo das Wort Gottes sagt, Bergpredigt. Linke Wange, rechte. Bei Gläubigen nicht linke Wange, rechte, sondern Verwarnung. Ich mach's genau, wie du es willst. Ich bin bereit, jetzt anzufangen, gehorsam zu sein. Aber zeig mir, wie ich bin. Hilf mir. Reinige mich durch dein Blut. Wenn man dann anfängt, diesen Weg zu gehen, dann wird Johannes 8, 36 Realität. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Weil dann wird der Heilige Geist jede Kammer meines Herzens besitzen. Ihr wisst im Alten Testament, wo das Öl hinkam, wo vorher das Blut war, wo ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut, kommt das Öl, der Heilige Geist. Und dort, wo der Heilige Geist etwas in Besitz genommen hat, was sagt 2. Korinther 3, 17, ist Freiheit. Da bin ich frei. Ah ja, ich darf gar nicht sagen, was für ein ketzerischer Gedanke ich zum Schluss hatte. Wäre das schön, wenn wir es alle tun würden, oder? Dann hätten wir hier in die Versammlung schon ein Stück Paradies auf Erden. Naja, es liegt uns. Aber wisst ihr, wer anfangen muss? Für mich ganz klar. Ich. Für dich, du. Jeder von uns muss anfangen, es zu tun. Und dann kommt der Herr langsam zum Ziel. Wisst ihr, und dann plötzlich steht nicht mehr Mensch im Mittelpunkt, sondern der Herr allein. Plötzlich kommen alle und sagen, wieso bist du jetzt plötzlich nicht mehr eifersüchtig? Wieso bist du plötzlich nicht mehr giftig? Ja. Dann sagt man, er hat mir die Tür geöffnet. Da ist kein Schloss mehr drin. Kennt ihr die Türe, wo kein Schloss drin ist? Darfst nur aufdrücken. Ich bin frei. Möge es geschehen. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an für diese große, gewaltige und vollkommene Erlösung, die du geschaffen hast. Ich möchte aber auch gedenken, was es dich gekostet hat, das alles zu tun. Und du siehst, wie wir doch gefangen sind in unserem Charakter, gefangen sind in unserer Tradition, gefangen in unsere Gemeinde, gefangen in unseren Lehren, gefangen aber auch in unseren Lüsten, in unserem Begierde, in unserem alten Fleisch. Du hast alles getan, dass wir vollkommen frei sind. Du hast uns in dein Reich hineinversetzt. Die Türen sind alle auf. Wir können rausgehen, wo es ist. Wir können, wenn wir wollen, dir gehorsam sein. Wir möchten das einfach tun. Gib uns Gnade, dass jeder von uns es verwirklichen kann und dass letztendlich du dadurch verherrlicht wirst. Amen.